Guten Morgen miteinander. Ja, ihr seid wach. Das ist gut, dass ihr nicht den letzten Teil des Liedes jetzt praktiziert, jetzt, da du schläfst. Ja, mit diesem Lied wollen wir uns einstimmen in eine neue Serie. Die Serie habe ich getauft, Bethlehem, o Bethlehem. Bethlehem ist ein besonderer Ort, eine besondere Stadt. Bethlehem, das gehört zum Advent dazu. Bethlehem ist der Ort, an dem Ruth Zuflucht gefunden hat, und das war die Stammmutter von Jesus. Bethlehem ist der Ort, an dem David herstammt, der Stammvater von Jesus. Bethlehem ist der Ort, wie wir es gesungen haben, an dem auch Jesus geboren wurde. Und das wurde David, der in Bethlehem gesalbt wurde, zum König gesalbt wurde, lange schon vorher vorausgesagt, dass aus seiner Dynastie der Retter kommen wird. Also Bethlehem ist ein besonderer Ort auf dieser Erde. Da hat sich heilsgeschichtlich vieles ereignet. Bethlehem, o Bethlehem. In Micha 5, Vers 1 wird über Bethlehem gesagt: Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von ewig her gewesen ist. Bethlehem ist eine ganz besondere Stadt. Aus Bethlehem ist der Retter und Erlöser der Welt gekommen. Bethlehem steht für Gottes Liebe zu seinem Volk, zu der Welt und zu jedem Menschen ganz persönlich. Bethlehem steht für Gottes Hinwendung und Fürsorge, für sein halsstarriges Volk, für eine Welt, die verloren ist, und für Menschen in Not. Und Ruth und Naomi waren solche Menschen, die in Not waren. Und von diesen beiden Menschen, im Speziellen von Ruth und von Boas, handelt das Buch Ruth. Und wir hören jetzt das Kapitel 1 vom Buch Ruth. Und das wird uns Stefan Wettstein vorlesen. Stefan, darf ich dich bitten?
Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech von der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Doch dann starb Elimelech und Naomi blieb allein mit ihren Söhnen zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab. Sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starben auch Machlon und Kilion. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hat. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Unterwegs sagte Naomi zu ihnen: Geht doch wieder zurück in euer Elternhaus. Kehrt um, möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter. Die beiden fingen an zu weinen und widersprachen ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Doch Naomi entgegnete: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ich werde keine Söhne mehr zur Welt bringen, die eure Männer werden könnt. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin zu alt, um wieder zu heiraten. Und selbst wenn ich die Hoffnung nicht aufgäbe, ja, wenn ich heute Nacht einen Mann bekäme und dann Söhne zur Welt brächte, wollt ihr etwa so lange warten, bis sie erwachsen sind? Wollt ihr mit euch bis dahin von allen Männern fernhalten und jede Gelegenheit ausschlagen, noch einmal zu heiraten? Nein, meine Töchter, der Herr hat mich gegen mich gewandt. Euch jedoch möchte ich das harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat. Da weinten die beiden noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Da forderte Naomi sie auf. Deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Aber Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Naomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Die beiden machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Naomi? Riefen die Frauen. Nennt mich nicht länger Naomi, erwiderte sie. Nennt mich Mara. Denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also noch Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Als Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte.
Danke, Stefan, fürs Lesen von dieser Geschichte, von der Ruth und von der Naomi. Und die Geschichte, die hat gehandelt zu der Zeit der Richter. Das war die Zeit gewesen, das war die Zeit zwischen Saul und zwischen Josua und Saul. Es war eine Zeit geistlicher Dürre. Es war eine Zeit, in der sich das Volk von Gott abgewendet hatte und viel Gottlosigkeit herrschte. Und im Moment war eine Hungersnot. Und der Abschnitt, der handelt von einem Mann, der sich überlegen muss, wie er seine Familie ernähren kann. Und das ist eigentlich eine ganz aktuelle Sache. Im Moment überlegen sich viele Menschen auf der Welt, wie kommen wir durchs Leben? Viele Familienväter überlegen sich, wie kann ich meine Familie ernähren? Und in diesem Abschnitt, da sind drei Ironien zu erkennen. Die erste ist, Bethlehem heißt ja Haus des Brotes. Und ausgerechnet im Haus des Brotes herrscht Hunger. Und der Zusammenhang der Geschichte, da ergibt sich daraus, dass dieser Hunger eine Folge ist von der Abkehr des Volkes von Gott. Hunger als eine Strafe von Gott. Und das merkt man daran, dass 80 Kilometer weiter entfernt gab es Brot, herrschte keine Hungersnot. Es ist eine dürre Zeit gewesen. Die erste Ironie, im Haus des Brotes herrschte Hunger. Und die zweite, das sind die Namen der Personen. Elimelech heißt, Gott ist König. Und so hat sich Elimelech nicht verhalten. Naomi heißt Schätzeli. Und sie sagt selber von sich, dass sie bitter ist. Sie war überhaupt kein Schätzeli. Die Söhne von Naomi hießen interessanterweise Schwachheit und Krankheit. Eine Ironie in den Namen. Elimelech steht vor der Entscheidung, will er in Bethlehem bleiben, bei Menschen, die seinen Glauben teilen, beim Volk Gottes, Oder will er wegziehen und irgendwo allein auf sich gestellt und ohne Verbindung zu Gottes Volk und zu Gott das Glück zu suchen? Und Elimelech entscheidet sich und zieht nach Moab, an einen Ort, wo er mit seinem Glauben ganz alleine ist. Keine Menschen sind da, die seinen Glauben teilen. Aber er hat die Hoffnung auf Erfolg und Glück. Die Moabiter, das war ein Volk, das aus Inzucht von Lot und seiner Tochter entstanden war. Die Moabiter waren natürlicherweise Feinde von Israel. Da gab es eine lange Feindschaft zwischen diesen beiden Völkern. Elimelech, der handelt überhaupt nicht so, wie wenn Gott in seinem Leben König wäre. Er macht eigentlich das, was ihm das Wichtigste scheint. Und er verlässt Bethlehem, sein eigenes Volk, das Volk Gottes, zugunsten von materiellem Reichtum, den er sich erhofft. Er stellt das materielle Wohl über das geistliche Wohl. Und ich glaube, solche Situationen, die kann es ja auch in unserem Leben geben. Wo es darum geht, zu gewichten, ist mir das materielle Wohl wichtiger als das geistliche Wohl? Zum Beispiel dann, wenn ich etwas spenden könnte, aber vielleicht gerade ein bisschen knapp bei Kasse bin. Für was entscheide ich mich? Oder wenn ich die Wahrheit sage oder besser eine Notlüge nehme, da ich Vorteile hätte, wenn ich nicht wirklich die Wahrheit sage. Oder die Gewichtung von geistlich und materiellem Wohl, wenn ich vielleicht einen Dienst übernehme oder mich lieber für Bequemlichkeit entscheide. Oder Nachfolge oder Luxus. Man ist manchmal in der Zwickmühle, man muss sich entscheiden, zwischen materiellem und geistlichem Wohl. Und Elimelech hatte da eine klare Entscheidung und hat sich für das materielle Wohl entschieden. Das ist die zweite Ironie. Der Mann, der Gott ist König heißt, hatte eigentlich gar nicht Gott als König im Leben. Und die dritte ist, Elimelech sucht das Leben und er findet den Tod. Er ging ja nach Moab, um zu überleben, um nicht zu verhungern. Und ausgerechnet an dem Ort, wo er das Leben sucht, stirbt er. Wir wissen nicht, warum er gestorben ist, aber sicher hat ihm seine Entscheidung kein Glück gebracht. Dabei hat er ja Gottes Volk, seine Heimat verlassen, um das Glück zu finden. Und ich glaube, es gibt oft Situationen, es gibt Menschen, die suchen ihr Glück an Orten, wo Gott nicht ist oder ohne Gott. Und sie finden den Tod. Vielleicht nicht unbedingt den physischen Tod, aber den geistlichen Tod. Oder sie leben plötzlich in toten Beziehungen oder ihre Leidenschaft ist tot. Wie viele Menschen suchen Glück und Wohlstand und am Ende stehen sie da mit nichts, verlieren alles. Ich habe einige solche Menschen in meinem Umfeld, die haben für materiellen Wohlstand und Ruhm und Einfluss, Ansehen, viel eingesetzt und am Ende alles verloren. Es kann sein, dass man das Leben sucht und den Tod findet. Elimelech hat den Tod gefunden. Und die Situation seiner Familie, die wurde dadurch noch viel, viel schlimmer. Er als Ernährer war gestorben. Die Hoffnung lag auf den beiden Söhnen, die Krankheit und Leiden hießen. Und diese beiden starben und waren erst noch kinderlos. Das Schicksal von Naomi und von Ruth und von Orpa, das hatte sich so schlimm entwickelt, wie man sich das nur vorstellen konnte. Sie hatten alles verloren, waren zerbrochen und verzweifelt, mussten die eigenen Kinder beerdigen. Es war ein Riesenelend. Wenn man sich vorstellt, Naomi, die stand da ohne nichts. Keinen Mann mehr, keine Familie, keine Verwandten, kein Erspartes, keine Arbeit, kein Vermögen, keine Rente, keine Glaubensgeschwister, nichts. Stell dir vor, du bist in einem fremden Land und hast nichts, bist ganz alleine, niemand um dich herum. Vielleicht können unsere ukrainischen Freunde sich in diese Situation versetzen, weil sie in einer ähnlichen Situation sind. Aber hier war es noch viel schlimmer. Und das Geniale ist, in dieser notvollen Situation, da leuchtet plötzlich Hoffnung auf. Und Gott wird das erste Mal erwähnt. Das erste Mal wird Gott erwähnt. Gott wird einige Male genannt, aber eigentlich immer von Akteuren in der Geschichte. Nur zweimal wird Gott vom Schreiber in der Geschichte erwähnt. Und das ist dort, wo Gott Brot schenkt und dort, wo Gott Kinder schenkt. Und das ist so wie der Buchdeckel vom Buch Ruth. Brot und Kinder. Und die Geschichte, die handelt von Naomi, die meistens redet, und sie handelt von Ruth, die meistens handelt, und sie handelt von Boas, der den Charakter von Jesus trägt. Und mit Boas werden wir uns dann am 18. Dezember beschäftigen. Heute ist Boas noch nicht im Ring. Heute geht es um Ruth und Naomi. Und der Held in der ganzen Geschichte, der Held, der ist letztendlich Gott. Gott, der mit seiner fürsorglichen Hand im Leben von Naomi und Ruth wirkt. Gottes fürsorgliche Hand wird erkennbar in dieser Geschichte. Und an dieser Geschichte von zwei einfachen Frauen, keine bedeutenden Frauen, die kommen ganz eigentlich schräg in die ganze Heilsgeschichte hinein. Von diesen Frauen, von diesem vorsorglichen Handeln im Leben von diesen einfachen Frauen handelt die Geschichte. Und Gott handelt ja auch in unserem Leben. Gottes fürsorgliche Hand, die ist auch über unserem Leben, und Gott ist auch in unserem Leben am Wirken, und er wirkt auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, und er hat meistens die Hand im Spiel auf eine zum Beispiel sichtbare Art und Weise durch Wunder und sichtbare Ereignisse wie eine Heilung zum Beispiel oder Ereignisse, die sich einfach natürlich nicht erklären lassen. Aber ich glaube, in den meisten Fällen wirkt Gott durch seine unsichtbare Hand in unserem Leben. Und wenn ich das in mein Leben übertrage, dann stelle ich das auch fest. In meinem Leben gibt es nicht wahnsinnige Wunder und Dinge, die ich erlebt habe. Aber ich habe erlebt, dass Gott mit seiner fürsorglichen Hand in meinem Leben gewirkt hat. Und ich finde das Buch Ruth berührend, weil das Buch Ruth auch irgendetwas mit meinem Leben zu tun hat. Es ist ja auch so, dass meine Eltern aus Norditalien in die Schweiz eingewandert sind, weil sie das Leben gesucht haben. Sie wollten dem Elend, in dem sie gelebt haben, entfliehen, der Enge, der Perspektivelosigkeit. Und sind in die Schweiz gekommen, um das Leben zu finden. Und beide sind gestorben, relativ früh. Mein Vater wurde nicht so alt, wie ich jetzt bin. Meine Mutter ist gestorben, als ich 9 war. Mein Vater starb, als ich 18 war. Ich bin ein Einzelkind, weil meine Eltern spät Kinder hatten. Und als ich zur Welt kam, war meine Mutter schon krebskrank und sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und das Geniale ist, meine Eltern haben hier den Tod gefunden und ich habe das Leben gefunden. Wäre ich in meinem Umfeld geblieben, in der Heimat meiner Eltern, ich glaube, ich hätte nicht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden. Das wäre in diesem Setting kaum möglich gewesen. Gott wirkt durch seine unsichtbare Hand in unserem Leben. Und das wird sichtbar. Man kann das natürlich alles negieren und nicht sehen, aber es wird sichtbar für die, die das glauben. Und ich glaube, und man sieht in der Geschichte von Naomi und von Ruth, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Aus dem ganzen Leid, in dem ganzen Leid entsteht plötzlich wieder Hoffnung. Es gibt wieder Brot in Israel. Gott hat es geschenkt. Der Autor sagt ja nur an zwei Orten etwas von Gott. Und hier sagt er, Gott hat Brot geschenkt. Das war kein Zufall, sondern Gott hat es geschenkt. Und das zeigt in der Geschichte, Gott ist souverän, er kann Brot schenken. Und Gott ist auch gut. Und das ist eine Grundannahme in unserem Leben. Es ist eine dogmatische Grundannahme, eine Annahme für unseren Glauben. Gott ist gut und Gott ist mächtig und souverän. Gott ist mächtiger als alle Herrscher dieser Welt. Mächtiger als Naturgewalten, mächtiger als Zeit, Schicksalsschläge und der Tod. Und Gott ist auch gut. Es ist gefährlich, wenn man diese Dinge auseinandernimmt. Denn wenn Gott nur mächtig ist, allmächtig ist, dann ist er grausam. Denn woher kommt das ganze Leid dann? Warum lässt er all das zu? Letztlich ist er dann an all dem, an dem wir leiden, schuld, Krieg, Behinderung. Wenn jemand einen Unfall ereignet, Krankheit, all das, wenn Gott nur allmächtig wäre, könnte man sagen, kommt von Gott. Aber das ist nicht so. Leid entspricht nicht Gottes Willen. Es ist nicht die Ursache, dass Gott Leid wirkt, sondern Leid ist die Ursache. Die Ursache von Leid ist Sünde. Gott ist souverän und kann Leid in etwas Gutes verwandeln. Das macht er. Er wirkt aus notvollen Situationen am Ende Segen. Er kann Leid in Segen verwandeln, weil er souverän und gut ist. Macht er das auch? Und die Geschichte von Josef, das ist ja ein Paradebeispiel für das, dass er sagt zu seinen Brüdern, ihr habt es böse machen wollen, aber Gott hat es gut gemacht. Er hat es zum Guten gewendet. Und in der Geschichte von Ruth ist genau das erkennbar, wie Leid von Gott in Segen verwandelt wird. Und das ist das Gewaltige an diesem Buch. Das geht so zu Herzen, dass Gott aus Leid etwas Gutes macht. Aber das erkennt Naomi an dieser Stelle noch nicht. Das sieht sie noch nicht. Sie hat einen anderen Blickwinkel. Sie sagt, die Hand Gottes ist gegen mich. Ich lese euch noch einmal Vers 13, ja, da bin ich im Rhythmus. Nein, meine Töchter, der Herr hat sich gegen mich gewandt. Euch jedoch möchte ich das harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat. Und im Hebräischen heißt es hier, die Hand Gottes ist gegen mich. Naomi glaubte, dass Gott gegen sie war. Sie glaubte, dass Gott verantwortlich war für all das, was ihr widerfahren war. Dabei war es ja ihr Mann, der nach Moab gehen wollte. Es war nicht Gott, der ihn geschickt hatte. Gott war nicht schuld und trotzdem machte sie ihm Vorwürfe. Und ich glaube, das machen wir manchmal auch. Vielleicht nicht verbal, weil wir uns das nicht getrauen, aber in unserem Herzen, tief in unserem Herzen, gibt es manchmal, dass wir Gott Vorwürfe machen, sagen, du bist ja eigentlich schuld, weil du mich mit solchen Mängeln gemacht hast. Du bist schuld, dass sich mir die Türen nicht öffnen, die sich anderen öffnen. Du bist schuld, wenn Gebet nicht erhört wird. Du bist schuld. Du hättest ja die Krankheit nicht zulassen müssen oder du könntest sie von mir nehmen. Wenn es uns schlecht geht, dann geben wir manchmal Gott die Schuld. Tief in unserem Innern. Und so ist es eigentlich mir auch ergangen. Vorwürfe gemacht, Gott Vorwürfe gemacht, wieso meine Eltern sterben müssen so früh und ich alleine bin, ohne jegliche Verwandten in der Schweiz. Warum ich zu Pflegeeltern musste, bei denen es war wie im Knast, wo ich die Tage gezählt habe, bis man wieder in die Ferien gehen konnte und wieder ein paar Tage Ruhe hatte vor ihnen. Also gehänselt wurde in der Schule, die sich lustig gemacht haben, einem aufgelauert haben. Gott ist doch irgendwie schuld, dass man es so schwierig hat in der Lehre, dass es nicht einfach so vorhand geht. Könnte er das alles wirken? Warum tut es nicht? Gott ist schuld, dass die Traumberufe immer die anderen bekommen. Ja, manchmal macht man Gott Vorwürfe und eigentlich würde man sagen, du bist schuld, aber Gott ist nicht schuld. Was wahr ist, Gott lässt manchmal Dinge zu. Es muss seine Hand passieren. Er lässt es zu. Und wenn er es zulässt, dann hat es irgendeinen Sinn und hat es ein Ziel. Wenn Gott Leid zulässt, was er nicht möchte, dann hat er eine Absicht damit. Und meistens ist es die, dass er uns formen möchte. Dass er uns verändern möchte, dass er uns umgestalten möchte in das Bild seines Sohnes. Und das ist eigentlich das, was ich auch sagen muss im Rückblick auf mein Leben. All das, was mir widerfahren ist, hat mich geformt. Und wenn das nicht gewesen wäre, würde ich sicher nicht hier stehen. Ich würde nicht einen solchen Dienst tun. Vielleicht hätte ich irgendeine Firma oder was weiß denn ich was und würde das Leben genießen in vollen Zügen und das Geld rausschmeißen und immer in die Ferien gehen, aber ich wäre nicht in diesem Dienst, schon gar nicht als diese Person. Gott braucht Leid manchmal, um uns zu verändern und aus Leid dann Segen zu wirken. Und dann gibt es manchmal offene Fragen, warum das Ganze, das bleibt so. Aber ich glaube, für Gottes Kinder gibt es kein Leiden, das keinen Sinn hat und kein Ziel. Denn Gott ist gut und Gott ist allmächtig. Gott kann Leiden gebrauchen, um am Ende etwas Gutes daraus zu schaffen. Aber Naomi konnte das in diesem Moment noch nicht sehen und sie konnte es auch nicht glauben. Aber Ruth hat das geglaubt. Ruth hat geglaubt. Und darum hat sie sich entschieden, bei Naomi zu bleiben und mit Naomi weiterzugehen. Sie hat sich für Naomi und für das Volk von Naomi und für den Gott von Naomi entschieden. Und ich lese euch nochmals die Verse 14 bis 17. Bei der Verabschiedung, da weinten die beiden noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Da forderte Naomi sie auf, deine Schwägerin kehrt zurück zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Geh doch mit dir. Aber Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist das Erste, was Ruth in der Geschichte sagt. Und das Erste, was sie sagt, ist eine Entscheidung für Gott. Was Ruth hier macht, ist eigentlich, sie bekehrt sich. Mit anderen Worten, aber es ist in jedem Fall eine Entscheidung für das Volk Gottes. Und das macht Ruth zu einer Frau mit einem außerordentlichen Glauben. Denn mit Naomi zurückzukehren nach Bethlehem, das war ja nicht ihre Heimat, das war die Heimat ihrer Feinde. Sie war dort nicht willkommen. Sie hatten auch keinen Besitz mehr, nachdem sie fortgegangen waren, hatten sie nichts mehr, kein Haus, keine Arbeit, keine Rente, nichts. Sie kamen mit leeren Händen zurück. Also der Glaube von Ruth war enorm. Und man könnte sagen, er war größer als der Glaube von Abraham. Weil Abraham wurde von Gott gerufen und Abraham hatte eine Verheißung. Aber all das hatte Ruth nicht. Aber trotzdem hat sie sich entschieden für den Gott von Naomi. Weil sie einen festen Glauben hatte, dass dieser Gott ihr Leben wenden wird. Dass er mit seiner fürsorglichen Hand in ihrem Leben am Wirken sein wird, wenn sie mit Naomi zurückkehrt nach Bethlehem. Sie hat sich entschieden für den Gott Israels und das Volk Gottes, für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Und die Zugehörigkeit zu Gottes Volk, daraus kommt eine Kraft, eine besondere Kraft, die Kraft der zweiten Familie. Menschen, die Jesus kennen, die sind irgendwie verbunden. Wir sind nicht verbunden mit Blutsverwandtschaft, aber durch das Blut von Jesus sind wir verbunden. Es ist eine besondere Gemeinschaft, aus der Kraft und Segen fließt. Die zweite Familie, die jemand hat. Für alle die, die natürlich eine große Verwandtschaft haben, mag die Kraft einer zweiten Familie, was die Gemeinde ist, nicht so vor Augen sein. Aber für Menschen, die auf sich alleine gestellt sind und kein riesiges Beziehungsgeflecht als Verwandtschaft haben, ist die zweite Familie eine enorme Kraft und ein enormer Segen. Ich bin ja so jemand. Ich habe keine Verwandten in der Schweiz. Es gibt nur mich, sonst niemanden. Natürlich habe ich jetzt eine eigene Familie, aber von meiner Herkunft her ist da gar nichts. Und ich habe einen riesen Segen erlebt, indem ich zu Gottes Volk gestoßen bin und eine neue Familie gefunden habe. Ich bin ja nicht in einer Chishona-Gemeinde aufgewachsen. Ich bin katholisch aufgewachsen. Was wir hier tun, das war für mich alles völlig unbekannt. Undenkbar eigentlich. Und ich bin in Bratteln im jugendlichen Alter zur Gemeinde gestoßen. Zur Familie Gottes. Und das war mir eine zweite Familie. Eine zweite Familie, wo ich gestaunt habe und Kraft daraus erhalten hatte. Es war für mich schon etwas völlig Besonderes, dass sich überhaupt jemand für mich interessiert hat. Dass sich jemand Zeit genommen hat, mitgefühlt hat. Und es ist mir heute noch in Erinnerung, ich kam durch eine Schulkameradin quasi zum Glauben und dann Jahre später in die Gemeinde, als eine alte Frau, 80-jährig oder noch mehr, gesagt hat: Hurra, du bist hier, wir haben schon Jahre für dich gebetet. Ein Erlebnis, wo du Menschen triffst, die Anteil nehmen, eine zweite Familie. Welch ein Segen ist es, wenn man eine zweite Familie haben darf. Das merkt man erst dann, wenn man sie nicht hat. Oder wenn man keine Glaubensgeschwister hat. Denkt an Raphael Huber. Dort, wo er ist, praktisch im ganzen Land fast allein als Christ. Da weißt du, was die Kraft einer zweiten Familie ist. Und die Gemeinde ist eine zweite Familie und möchte, dass im Leben von Menschen Segen entsteht. Das ist ja unsere Vision als Gemeinde. Miteinander, füreinander, Chille für alle sein. Ein Segen für andere sein. Und welcher Segen aus einer zweiten Familie, also aus dem Volk Gottes fließen kann, das haben Ruth und Naomi erlebt, als sie zusammen nach Bethlehem zurückgekehrt waren. Aber zuerst war diese Rückkehr ein bitterer Moment. Und ich lese uns jetzt die Verse 19 bis 22. Die beiden machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Naomi? Ist das nicht das Schätzeli? Riefen die Frauen. Nennt mich nicht länger Naomi, erwiderte sie. Nennt mich Mara, denn Gott der Allmächtige hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Als Naomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. Als sie zurückkehrten, da war eine Aufruhr im Dorf. Naomi ist zurück. Naomi, das Schätzeli. Und die Antwort von Naomi ist, nennt mich nicht mehr Naomi, das Schätzeli, sondern nennt mich Mara und das heißt bitter. Nennt mich bitter. Ich bin eine bittere alte Frau geworden. Und Bitterkeit ist etwas, das ist einfach so, das ist in der Bibel negativ belegt. Bitterkeit ist etwas Negatives. Und trotzdem war Naomi bitter. Und das Erfrischende an dem, wie sie zurückgekehrt ist oder an ihrem Verhalten ist, dass sie zwar bitter war, aber sie war ehrlich. Sie war ehrlich. Und ich glaube, da mangelt es bei uns vielleicht manchmal. Diese Ehrlichkeit von Naomi, die bringen wir irgendwie nicht auf. Wir getrauen, unsere Bitterkeit nicht zu artikulieren. Dabei wünscht sich doch Gott, dass wir ihm das Herz ausschütten und dass wir zu unseren Enttäuschungen stehen, dass wir es Gott sagen, wie die Naomi, die da völlig unverblümt Gott sagt, er hat eine Schuld und dass sie bitter ist, was ihr widerfahren ist. Dass man zu der Enttäuschung steht, die man im Leben hat. Wenn man sagt, hey, ich bin enttäuscht, dass mir nicht geholfen wurde. Ich bin enttäuscht, dass mir das widerfahren ist. Ich bin enttäuscht, dass diese Türen sich bis heute nicht geöffnet haben. Ich bin enttäuscht, dass mein Gebet irgendwie nichts bewirkt. Ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir wie Naomi sind und ihm sagen, was wir auf dem Herzen haben, auch wenn es Bitterkeit ist, die negativ ist und so viele schlechte Auswirkungen hat, aber dass wir es ihm sagen und bei ihm klagen. Weil wenn wir ihm klagen, dann bringen wir etwas zum Ausdruck, nämlich, dass wir etwas von ihm erwarten. Dass wir noch daran glauben, dass er gut ist und souverän, dass er eingreifen kann, dass es ihm möglich ist, aus diesem Leid noch etwas Gutes zu tun. Wenn man das nicht tut und die Bitterkeit herunterschluckt und mit ihr lebt, dann wird man seelisch verkrüppeln. Und das möchte ja niemand von uns. Wir alle möchten aufblühen. Wir alle möchten aufblühen. Und in dieser Geschichte von Ruth und Naomi findet das statt. Die blühen auf. Das werden wir in den nächsten Kapiteln sehen, wie die aufblühen. Ihr Leben blüht auf. Es wird so, wie man sich das nicht hätte vorstellen können. Und das ist das Gewaltige an dieser Geschichte von Ruth, von Naomi und dann das nächste Mal von Boas. Und es fragt sich am Ende dieser Geschichte, wie sieht es bei dir aus? Bist du so ehrlich wie Naomi? Glaubst du, wie Ruth, dass Gott allmächtig und gut ist? Oder wem gleichst du in dieser Geschichte? Gleichst du Elimelech, der gute Pläne schmiedet und gute Ideen hat. Leider gehen sie schlecht aus. Oder gleichst du vielleicht Orpa, die vor der gleichen Entscheidung stand wie Ruth, zurückzukehren mit Naomi, und sie dachte sich, nein, das will ich nicht auf mich nehmen. Ich gehe den einfachen Weg, aber lerne Gott nicht kennen. Oder gleichst du Ruth, die sich von Gott führen hat lassen und den Glauben an seine Güte nicht verloren hast? Oder gleichst du vielleicht Naomi, die bitter war, aber Gott trotzdem geliebt hat und auch von Gott geliebt wurde? Wem gleichst du in dieser Geschichte? Mit wem identifizierst du dich? Wir haben einen Moment Zeit, das auf uns wirken zu lassen und auch nochmal die Geschichte, die wir gehört haben, auf uns wirken zu lassen. Wir hören das Lied, das wir gesungen haben, noch einmal instrumental.